Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, schön, dass Sie wieder bei Herzliches, unserer dritten Sendung, eingeschaltet haben. Und heute werden ganz besonders alle Fans der Harzer Schmalspurbahn angesprochen, und das aus gutem Grund, denn in diesem Jahr kann sie auf ein 125-jähriges Bestehen zurückblicken. Das ist eine lange Zeit. Und was wäre der Harz ohne Harzer Schmalspurbahn? Darüber wollen wir sprechen. Wir werfen noch einen Blick in die Geschichte dieser Bahn und alles, was dazugehört. Und dazwischen immer mal wieder Musik. Zum Start Jesrotal mit Locomotive Press. Ja, das war unsere Einstimmungsmusik. Und ich hoffe, Sie haben noch den Dampf im Ohr, denn es geht um die Harzer Schmalspurbahn. Und hier neben mir steht wieder ein echter Kenner, der sich damit befasst hat, nämlich Bernd Sternhal. Und 1887 war ja sozusagen die magische Zahl. Da legte sich die Harzer Schmalspurbahn in die Spur, aber die Wurzeln, die reichen eigentlich noch weiter in die Vergangenheit zurück. Man muss ja mal sagen, ja, wie ist es denn dazu eigentlich gekommen, dass im Harz wir uns heute noch an dieser Bahn erfreuen können?
Tja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie ich schon in einer anderen Sendung berichtet hatte, wo wir über Dynamit gesprochen haben, so ist es auch bei der Harzbahn. Wenn man nach der Definition der Bahn, der Eisenbahn geht, ist es ein schienengebundenes Verkehrstransportmittel. Und das erste dieser Art, das stammt aus dem Harzer Bergbau. Genaue Jahreszahlen dazu gibt es nicht, aber im 16. Jahrhundert wurden Holzkisten mit eisernen Rädern versehen, die man als Hunde bezeichnet. Die liefen auf Holzbohlen und in der Mitte waren auf der Achse Spurnägel, die in Rillen liefen und somit diese Kleinwaggons fixierten und führten. Eine Erfindung, die aus dem Bergbau kam.
Ich habe jetzt gerade irgendwo gelesen, dass sogar die alten Römer wohl schon damit experimentiert haben.
Es gibt viele Dinge, die, sage ich mal, zum zweiten Mal erfunden werden mussten. Also sehr, sehr viele. Da braucht man nur einen Ziegelstein zu nehmen, ne, der 1000 Jahre in unseren Regionen hier verschwunden war, den die Römer schon genutzt haben und der dann erst im 9., 10. Jahrhundert hier wieder aufkam. Also viele Dinge gingen verloren. Viel Wissen ging verloren in der Völkerwanderungszeit und im frühen Mittelalter. Das mag durchaus sein. Also zumindest hatten die Römer ja schon einiges an Verkehrsmitteln.
Da kann man also nichts falsch machen, wenn man immer wieder sagt, die Römer haben es gemacht.
Ja, da kann man wirklich kaum was falsch machen in diesen Dingen. Ja, und wie gesagt, nachweislich zuerst im Harz eingesetzt als damalig größtes europäisches Bergbaugebiet. Und dann kam mal wieder eine Bergbaukrise und viele Bergmänner mussten auswandern und sind unter anderem nach England gegangen und haben praktisch diese Erfindung mit nach England genommen. Das war Ende des 16. Jahrhunderts. Und ja, die wurde dann auch in England eingesetzt und später dann um 1806, also so ganz früh mit Beginn der industriellen Revolution im Grunde genommen, hat man dann in Clausthal-Zellerfeld solch eine Gleisanlage, solch eine Bahnanlage das erste Mal oberirdisch verlegt, von einer Grube zu einer Weiterverarbeitung. Und das gilt als die erste Eisenbahn auf europäischem Festland, eventuell sogar weltweit. Das hat dann wiederum, sage ich mal, von dieser Idee unter Tage bis nach oben, ja, irgendwo fast 200 Jahre gedauert.
Ja, ja, ja. Ja. Und dieses Projekt, eine Bahnstrecke über Tage praktisch, wenn man so will, ja, dafür hat sich ja auch der westfälische König interessiert Oder war das jetzt später?
Ja, doch, das war schon zu dieser Zeit, sage ich mal. Das Westfälische Königreich hat ja nicht so lange existiert, aber der Westfälische König saß ja damals in Göttingen und in Kassel und hatte Interesse, weil Gebiete des Königreiches auch den Harz umfasst haben, sich das Ganze dort im Bergbau mal anzusehen, und ist so mit seiner Frau, mit der Königin, in den Schacht eingefahren. Und natürlich hatte man das alles professionell nach damaligen Möglichkeiten vorbereitet. Man hatte diese Loren schön ausgepolstert und dergleichen. Und man hatte zum Einstieg auch eine entsprechende, ja, kleinen Leiterbau geschaffen, denn die Loren hatten ja keine Türen. Und dann ist das Königspaar mit Begleitung von entsprechend hohen Bergbauverantwortlichen durch den Schacht gefahren. Aber dann war man am Ende des Schachtes angekommen. Der recht fitte König ist ohne Probleme aus der Lore wieder rausgekommen. Und die Königin stand drinne, weil man vergessen hatte, an der Haltestelle auch solch eine Treppe aufzustellen, so sagt es die Legende. Und ein mutiger Bergmann hat dann der Königin den Arm gereicht und hat sie aus der Lore rausgehoben und soll dafür dann, so erzählt man, recht reich belohnt worden sein.
Eine schöne Legende. Ja. Sonst würde die Königin vielleicht heute noch als Gespenst oder als guter Geist im Bergwerk herumwandeln. Wer weiß. Ja, und nach dieser ersten anstrengenden Eisenbahnfahrt über Tage, wieder ein musikalischer Titel. Ja, lassen wir doch mal den Udo mal zu Wort kommen. Den Sonderzug nach Pankow muss ja nicht immer die Harzer Schmalspurbahn sein. Darüber sprechen wir nachher gleich weiter. Dass auch Deutschland zu einem Eisenbahnland wird, das war ja ein schwerer Schritt, aber war auch den neuen wirtschaftlichen Bedingungen der industriellen Revolution geschuldet. Und so machte man sich natürlich auch in dem Harz Gedanken, was können wir tun, dass unsere Bergwerke, unsere Städte jetzt auch per Eisenbahn vernetzt werden können. Es ist ja so, dass die erste Staatsbahnlinie durch den Harz führte. Das war ja praktisch auch ein Novum. Wer war denn da der Initiator oder was versprach man sich denn davon?
Naja, im Grunde genommen war es ja so, nachdem im 18. Jahrhundert die Dampfmaschine erfunden wurde, ging es recht schnell, dass man auch auf die Idee kam, daraus eine Dampflokomotive zu entwickeln. Und somit ging es dann verhältnismäßig flott, dass man auch Schienensysteme begonnen hat zu verlegen. In Deutschland lernt ja jeder in der Schule 1835 die erste Eisenbahnstrecke Nürnberg-Fürth. Mhm. Ne? Das war noch eine private Konzession, zwar mit Initiative des bayerischen Königs, aber diese Zahl kennen wir. Dass 3 Jahre später im Harz die erste Staatsbahn gebaut und gegründet wurde, ist also eigentlich weitgehend unbekannt. Das war das Herzogtum Braunschweig, wo auch ein sehr aufgeschlossener Herzog und sehr aufgeschlossene Beamte waren, die dann damals kurzfristig die Bahnlinie Braunschweig-Wolfenbüttel-Harzburg ins Leben riefen. Und das war die erste Staatsbahn in Deutschland. Mhm. Die Strecke führte dann auch über Fiedenburg und dieser Bahnhof existiert ja heute noch und ist dann auch der älteste noch erhaltene Bahnhof in Deutschland.
Und steht er unter Denkmalschutz?
Der steht unter Denkmalschutz, ist auch mit einem entsprechenden Eisenbahnmuseum versehen und dergleichen, ist also für Bahnhofsfreaks auch wirklich was. Ja, man merkte dann aber sehr schnell, nachdem man im Grunde genommen überall in Deutschland begann, Eisenbahnlinien aufzubauen, dass man eine absolute Abhängigkeit von den englischen Dampflokomotiven hatten. Und wie zuvor schon bei den Dampfmaschinen hat man sich da ein paar Anleihen aus England holen wollten, um nicht alles selbst entwickeln zu müssen. So hat man auf geschickte Art und Weise in Manchester 2 Dampflokomotiven gekauft und wollte die nach Zorge im Harz schaffen. Im Zorge war damals eine herzogliche Maschinenfabrik mit Schmiede und so weiter und so fort. Darum fiel diese Entscheidung so. Mhm. Hat auch alles irgendwo ganz gut geklappt mit der Beschaffung der zwei Dampflokomotiven, obwohl die Engländer zum damaligen Zeitpunkt auch schon immer viel Wert darauf gelegt haben, dass solche Dinger nicht zum Abkupfern gekauft wurden. Ne? Die Hersteller verlangten auch laut Verträge und so weiter, dass sie die selber warten und alle solche Dinge. Ne? Denn Patentschutz in diesem Sinne gab es ja nicht. Man hat also versucht, seine Rechte diesbezüglich auf diese Art und Weise durchzusetzen. Aber die Deutschen haben es damals gut verstanden, das Ganze dann doch irgendwo zu umgehen. Es gab aber ein anderes riesiges Problem. Die beiden Lokomotiven waren nicht so ohne weiteres von Manchester nach Sorge zu schaffen. Das Ganze hat 2 Jahre gedauert.
2 Jahre.
2 Jahre. Ich weiß nicht, wie weit die Strecke nun von Manchester bis Sorge ist. Es sind keine unendlichen Entfernungen. Ne?
War wahrscheinlich zu groß oder zu schwer.
Aber es haben
oder
alle Voraussetzungen dafür gefehlt. Ja. Ne? Ein derartiges Straßennetz oder ein Straßennetz hatten wir überhaupt noch nicht so wie heute. Ne? Es gab auch keine Schwerlasttransporter auf die Schiene stellen und die Eisenbahn und irgendwo hinfahren konnte man sie auch nicht. Die Schiffe waren noch nicht dafür ausgelegt, sowas über einen Kanal zu fahren. Und in Deutschland angekommen, standen dann dieselben Schwierigkeiten. Dann
hat wahrscheinlich gar keiner sich ein Bild gemacht, wie groß und schwer so ein Ding ist. Man hat es vielleicht
man
gelesen,
hat, man hat auch keine Erfahrung damit. Ja, ja. Also gewisse Geschichten, die es über diesen ganzen Transport gab, die sagen, dass man dann entsprechende Spezialwagen gebaut hat, die aber immer nicht lange gehalten hat, weil man hatte auch mit diesen, großen Gewichten und so weiter recht wenig Erfahrung, die über längere Strecken zu transportieren. Mhm. War also doch ein mordsmäßiges Unterfangen. Aber man hat sie am Ende nach Sorge bekommen und hat dann auch dort 5 Lokomotiven insgesamt gebaut.
Es war ja alles ein relativ kurzer Zeitraum, dass dort die Produktion von den Loks lief danach.
Ja, das war alles so um 1838, 1840. Ne? Und ja, wie gesagt, 5 Lokomotiven wurden gebaut, die dann auch regionale Namen bekamen, wie Harzburg, Magdeburg, Bode und auch Blankenburg. Aber nur diese 5 und dann war in Sorge Schluss. Es war einfach ein infrastrukturmäßig sehr schlecht vernetzter Ort dort. Es war auch nicht vorgesehen, in absehbarer Zeit Sorge ans Eisenbahnnetz anzuschließen, so dass man auch die Lokomotiven von Sorge ja nicht wieder weggekriegt hat, so ohne weiteres. Ne?
Ja, ja. Und es war das genauso wie mit England, andersrum.
Und man hat, wie gesagt, dann nach diesen 5, nicht die Fabrik geschlossen, aber die Lokomotivenproduktion dort eingestellt und hat andere Standorte gesucht, Braunschweig und überall zur damaligen Zeit sind dann derartige Maschinenfabriken entstanden, die sich mit Dampfmaschinenbau und Lokomotivenbau beschäftigt haben. Ne? Jeder wollte damals der Erste sein, aber ich sage mal, gewisse Standorte waren halt ungünstig und prädestiniert waren halt diejenigen damals, die schon ganz früh ans Eisenbahnnetz angeschlossen waren.
Vielleicht könnten wir an dieser Stelle noch mal drüber sprechen. Die Harzer Bahn, das sagt ja schon der Name, ist eine Harzer Schmalspurbahn. Und dann gibt es ja noch die Normalspur, die so auf den Zentralstrecken fährt. Man hat sich ja wohl auch für die Schmalspurbahn entschieden, aus Kostengründen und dann auch, weil die Strecke konnte dadurch besser durchs Gebirge geführt werden.
Ja, Kostengründe mag jetzt dahingestellt sein. Entscheidend war, sag ich mal, diese enormen Steigungen, die zum Teil zu bewältigen waren und auch die Kehren und die Geländebedingungen als solche, die es halt sehr, sehr aufwendig gemacht hätten, durch Gebirge eine normale Spur zu verlegen. Und somit hat man sich dann entschieden, diese Schmalspurbahn zu bauen.
Die war aber auch auf der Welt ziemlich weit verbreitet, die Schmalspurbahn, also in vielen Ländern.
In vielen Gebirgen in vielen, ich sage mal, gibt es ja heute noch.
Im Land praktisch war das teilweise eine gängige Spurbreite. Ja.
Die Spurbreiten, die haben sich auch irgendwo, sag ich mal, automatisch genormt. Man hat alles nach demselben gebaut, auf der ganzen Welt im Grunde genommen dann. Ne? Die Amerikaner hatten anfangs ein bisschen andere Systeme, aber man hat sich da, sag ich mal, automatisch irgendwo angeglichen. ging ja auch nicht anders, ne? Wenn ich eine Lok auf einmal bauen würde mit einer anderen Spurweite und die nicht auf den entsprechenden Schienensystemen fahren können, dann kauft sie mir sicherlich keiner ab. Mhm. Also ne, hat sich das selbst koordiniert, also damals schon. Mhm. Aber zuerst wurde ja, wie gesagt, die Harzer Schmalspurbahn kam ja erst später. Zuerst wurde ja denn im Harzer Vorland, insbesondere im Nördlichen, das gesamte Streckensystem begonnen aufzubauen.
Mhm. Ne? Also so auch bis Quedlinburg oder kam das später?
Ja, ne, da ja, waren ja, wir Vorland, hatten ja dann auch die unterschiedlichsten Staatsgebiete hier, Braunschweig,
ja immer wieder.
Anhalt, ja. Preußen und ja, so weiter. Ja. Ne? Und da haben natürlich auch immer die unterschiedlichsten Befindlichkeiten ja. irgendwo
jeder hat sein eigenes Spiel, Süppchen
ne?
gekocht.
Aber in dieser Zeit, im 19. Jahrhundert, ging halt auch in der Harzregion die Industrialisierung sehr, sehr schnell voran. Mhm. Damals noch vorrangig im Zusammenhang mit Bergbau und den Folgeprodukten, den Erzen und dergleichen. Und somit war es halt dringend notwendig, die entsprechenden Verkehrswege neu zu strukturieren, zu erweitern und um der Industrialisierung gerecht zu werden. Und dann hat man halt begonnen, entsprechende Eisenbahnstrecken Stück für Stück zu bauen. 1862 war dann ein weiterer Meilenstein, wo dann von Halberstadt, Wegeleben, Quedlinburg, Thale eine Strecke eröffnet wurde. Und 6 Jahre später kam dann die Strecke von 1868, also von Frohse über Ermsleben nach Baldenstedt. Wobei dann Frohse noch an der Hauptstrecke lag, die damals verlegt wurde, und Baldenstedt im Grunde genommen den letzten Zipfel Anhalts abdeckte. Mhm. Da gab's also jahrelange Streitereien zwischen den unterschiedlichen Regierungen, wen man anschließt, wo man denn lang geht. Natürlich, es war alles auch mit enormen Kosten verbunden.
Ja.
Ja, und dann kamen halt die Befindlichkeiten politischen Interessen hinzu, die denn dazu geführt haben, dass man nicht immer technisch und wirtschaftlich effizient gebaut hat, sondern auf politische Interessen Rücksicht genommen
weil
hat.
Weil da irgendwer sein Gartenhaus hatte, sag ich jetzt mal.
Und so somit salopp. Ist damals, wie gesagt, Frohse als Anschlussbahnhof an die Hauptstrecke gebaut worden und es wurde nie wieder geändert. Das war Frohse bis zur Schließung 2003.
Mhm.
Für diese Strecke, sag ich mal, die Ausrichtung Quedlinburg-Beinstedt kam. Ja, und dann kam, wie gesagt, noch einige Jahre später, 1884 wurde dann die Strecke erweitert von Baldenstedt, den Lückenschluss über Gernrode, Suderode nach Quedlinburg hin, ja, für unsere Region hin.
Mhm.
Im Braunschweigischen verlief es ähnlich, wie ich es eben geschildert habe, zur selben Zeit. Bei den Bauarbeiten muss man staunen, in welchen Zeiträumen die mit den damaligen technischen Möglichkeiten doch alles bewerkstelligt haben, ne? Aber so wie teilweise heute auch. Die Bürokratie hat das Ganze verzögert, teilweise um Jahre, weil man sich nicht einig geworden ist. Trotz technisch vorliegender Dokumentation, wo man denn die Streckenführung lang bauen sollte. Nicht immer da, wo es am einfachsten und am preiswertesten wäre, sondern, ne, wie gesagt, politische Interessen spielten da entscheidende Rollen mit.
Und die Entwicklung des Eisenbahnnetzes hat ja auch hier in unserer Region interessante Bahnhöfe hervorgebracht. Beispielsweise der Bahnhof in Quedlinburg, den haben sie ja nun wieder auch neu gestaltet und auf Vordermann gebracht. Und dieser Bahnhof gilt ja auch mit als ein geschlossenes Ensemble der Gründerzeit und leider steht man ja heute, muss ich mal sagen, egal ob da nun Kurort dran steht oder auch nicht, vor vielen vernagelten Bahnhöfen, wo nur noch ein Automat dasteht oder ein Haltepunkt wurde draus gemacht. Das ist manchmal schon bedauerlich, wenn man an diesen Bahnhöfen dann vorbeifährt oder vorbeifahren muss. Also egal welche Strecke das ist, ob das nun im Harz ist oder ob man noch einen anderen Teil des Landes fährt oder richtig Magdeburg. Es ist schon oftmals ein richtiges Trauerspiel, dass auch keiner eine Entscheidung trifft, die Dinger entweder abzureißen oder eben wieder neu zu gestalten.
Was ja für mein Dafürhalten besonders verwerflich war, war ja, dass man diese Bahnhöfe hier entlang des Nordharzes, ich nenne nur einige Beispiele, Beinstedt, Suderode, Gernrode, mit gewaltigem finanziellen Aufwand komplett restauriert hat, um dann ein, zwei Jahre später festzustellen, dass man die Strecke einstellt. Sowas können nur Staatsbetriebe machen. Ja. Also das sind Unding. Und jetzt hat man nun nach vielen Jahren Leerstand, ist man gerade dabei, beziehungsweise hat an irgendwelche Investoren diese doch von Grund auf sanierten Gebäude verkauft. Was daraus werden soll, weiß der Kuckuck.
Ja, die sind ja meistens auch so gestaltet, dass in der Mitte, wenn es eine kleinere Bahnhofshalle ist, es ist ja auch nicht immer nur für Wohnungen oder sowas nutzbar.
Nee, das in den Bahnhöfen waren ja grundsätzlich sind ja immer Wohnungen drin. Ne? Ja. Da haben ja früher die Bahnhofsvorsteher grundsätzlich oben drin gewohnt in ihren Bahnhöfen.
Aber ich meine unten mit den
Räumen. Unten, tja, weiß ich nicht, warum man das kauft.
Gut, die meisten Leute kommen mit dem Auto an, aber wer doch mit dem Zug ankommt, und man sagt immer, der erste Eindruck ist ja dann von dem Ort der Bahnhof.
Ja, und leider Gottes, sehen die im wenigsten heute wirklich schön aus. Ja, das ist auch bei Quedlinburg, gibt es ja immer wieder mächtige Kritik. Es ist zwar von außen ein imposantes Gebäude, aber auf das Bahnhofsgelände an sich darf man eigentlich und in die Bahnhofshalle nicht kommen, Schlimm. Schlimm. Und da ist halt beispielsweise Fiedenburg die Ausnahme, weil es als Museumsbahnhof ist und damit tipptopp ist. Ja. Aber ansonsten stimmt das schon. Wir hatten ja nun das Glück mit diesen regionalen Bahnhöfen, dass durch den Erweiterungsbau der Harzer Schmalspurbahn von Quedlinburg nach Gernrode diese Bahnhöfe, diese zwei zumindest, jetzt wieder voll genutzt werden. Und somit das Geld nicht vollkommen zum Fenster rausgeschmissen. Aber da kommen wir ja noch später, wenn wir jetzt auf die eigentliche Geschichte der Harzer Schmalspurbahn eingehen. Dazu mussten ja, um die denn durch den Harz zu legen, erstmal die Grundvoraussetzungen geschaffen werden, wo wir jetzt halt die ganze Zeit uns drüber unterhalten haben.
Jetzt heißt es, alles einsteigen und mitsingen bei dem Song von und mit Heinz Rudolf Kunze, Noahs Eisenbahn. Den Harz kennt jeder, Bernd. Und die Harzer Schmalspurbahn bestimmt auch. Also ich bin, glaube ich, doch schon wieder eine Weile her, vor 3 Jahren das letzte Mal damit gefahren. Haben wir als Weihnachtsgeschenk bekommen. Aber wir sind, um nicht ganz unsportlich den Tag zu verbringen, hochgelaufen zum Brocken und mit der Bahn runtergefahren. Kann man sich eigentlich die Harzregion ohne Schmalspurbahn vorstellen? Ich glaube, es wäre die Gegend ein bisschen ärmer, vor allem für den Tourismus heutzutage.
Naja, es ist schwierig. Insbesondere natürlich in früheren Zeiten, als die ganzen Zubringereisenbahnen im Harzvorland Ende des 19. Jahrhunderts gelegt worden waren, dann begann auch natürlich der erste Tourismus zu florieren und die Wirtschaft sowieso. Und somit begann man sich Gedanken zu machen, wie man dann den Harz weiter erschließen konnte. Und insbesondere damals die Region Harzgerode, Mägdesprung, Alexisbad mit Hüttenwesen und dergleichen hatten mächtigen Aufschwung genommen. Und somit hat man sich dann in Anhalt hingesetzt und überlegt, wie man neue Verkehrsverbindungen schaffen konnte. Und bei den Überlegungen hat man dann sehr schnell festgestellt, dass aufgrund der enormen Steigungen im Gelände und der vielen Kehren und Geländegegebenheiten halt eine Normalspur kaum möglich sein würde. Und hat sich somit entschieden, diese Schmalspur, diese 1000 mm zu verlegen. Und das ging dann auch sehr schnell. Es hat sich eine Gernrode-Harzgeröder Eisenbahngesellschaft gegründet und 1886 und ein Jahr später bereits wurde begonnen mit dem Bau der Säcketalbahn, die ja die erste der Schmalspurbahnen war. Und die wurde dann in den ersten ein, zwei Jahren erstmal bis nach Mägdesprung gelegt. Das war der erste Teilabschnitt, das waren so in etwa, 11 Kilometer und wurde dann über die Folgejahre weiter ausgebaut, über Harzgerode, Alexisbad, Silberhütte, Straßberg, Stiege, bis dann irgendwann nach Hasselfelde, wo ein Sackbahnhof war. Einige Zeit später gründeten sich dann auch weitere Eisenbahngesellschaften. 1896 die Nordhausen-Wernigeröder Eisenbahngesellschaft und ein Jahr später die Südharz-Eisenbahngesellschaft. Und diese beiden anderen Strecken, also die heutige Brockenbahn und die Harz-Querbahn, wurden auch Schritt für Schritt geschaffen. Mhm. Auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen. Damals gab es ja noch kein Straßennetz wie heute durch den Harz. Mhm. Ja, da gab es noch Wege, unbefestigte, das war alles. Mhm. Ja, da war natürlich diese Eisenbahn schon ein unvorstellbarer Fortschritt. Man muss sich ja vorstellen, aus den Industriegebieten wie beispielsweise Harzerode, Gussteile und dergleichen, das hat man ja vorher noch mit Pferdewagen und dergleichen dann rausgeschafft aus dem Harz. Also das war schon ein enormer Fortschritt. Natürlich auch für den Tourismus. Komfort, Schnelligkeit, alles gegeben, sage ich mal. Ja.
Sieht man ja auch manchmal noch an älteren Gebäuden oder Hotels, die am Wegesrand stehen, dass die alle um die Zeit gebaut sein müssen.
Heutzutage sieht es ja ganz anders aus. Heutzutage haben wir ja dann das flächendeckende, bestens ausgebaute Straßensystem. Ne? Heutzutage ist es ja mehr eine Attraktion, mit der Dampflokomotive zu fahren, als ein nötiges Verkehrsmittel. Nötig wäre es sicherlich überhaupt nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Ja. Na, und es gab ja, sag ich mal, eine Zeit lang wenige Regionen in Deutschland, wo wirklich noch Dampflokomotiven gefahren sind. Und eine davon war der Harz. Hm. Ja, das hat sich in den letzten Jahren wieder erheblich gebessert, dass es das eigentlich in einigen Regionen in Deutschland gibt, weil man dann auch wieder angefangen hat, alte Lokomotiven aufzuarbeiten und dergleichen. Ne?
Aber ich denke mal, es gibt auch immer ein bisschen zwiespältig vielleicht die Meinung. Viele sagen ja, Mensch, heute Umweltschutz wird groß geschrieben. Liest man ja auch manchmal immer diese Dampfloks. Was macht die Waldbrandgefahr? Wollen
das
wir
ist
nicht wieder
mal, also,
Dieselloks nehmen? Da gibt es ja
man kann natürlich
kontroverse
alles,
Standpunkte.
Alles unter Umweltaspekten betrachten.
Aber ich sage mal, eigentlich erwartet man als Tourist auch eine Dampflok vor dem Zug. Weil
ist
man,
ja auch größtenteils mittlerweile so. Nicht alles, also dafür reichen wahrscheinlich die Dampfloks nicht aus, die sie haben. Aber sehr, sehr häufig fahren Dampfloks. Mhm. Und sicherlich sind die auch, ich kenne da keine Zahlen, aber sicherlich sind die auch um einiges anfälliger als die Dieselloks. Denn viele von diesen Dampfloks, die haben ja schon 70, 80, 100 Jahre auf dem Buckel.
Ja.
Und müssen ja auch dann regelmäßig repariert werden.
Das sind ja Sonderanfertigungen.
Macht das also doch ein enormen Aufwand. Ja. Ja, ist alles nicht ganz so einfach. Mhm. Ich habe da einige Erfahrungen mit, weil ich mal früher derartig alte Hochdruckkessel ständig reparieren musste.
Mhm.
Und das fängt an mit Materialien und die es heute nicht mehr gibt. Also das ist schon alles nicht so ganz ohne. Mhm. Aber diese Nostalgiewelle, die rollt halt und die Leute wünschen sich das und den Umweltaspekt wollen wir dabei mal vergessen. Die Brandgefahr ist natürlich irgendwo gegeben. Man hat heutzutage, wie gesagt, schon entsprechende Siebe und Filter obendrauf. Und man sagt, es passiert verhältnismäßig wenig. Hm. Ich glaube auch, dass es so ist. Ich glaube, muss ich nochmal sagen, wenn enorme Waldbrandgefahren bestehen, dass dann diese Lokomotiven halt nicht fahren. Aber im Großen und
Ganzen. Naja, wir haben ja im Glück noch ein gemäßigtes Klima. Gut, heute müssen wir hier noch gerade schwitzen. Aber
die Waggons haben ja auch keine Klimaanlagen und also bei 35 Grad im Schatten macht es sicherlich auch nicht unbedingt Spaß, da drinnen zu sitzen.
Schon.
Ja. Aber in den normalen Jahreszeiten im Harz, sage ich mal, ist es dort schon ganz angenehm.
Und fährst du ab und an mal mit der Brockenbahn?
Ich fahre auch an. Meistens ergibt sich das dann auch, sage ich mal, aus irgendwelchen geschäftlichen Dingen. Am häufigsten allerdings auf dem Brocken, ja. Da habe ich auch öfters mal geschäftlich zu tun, schlecht ansonsten immer hochkommt.
Hm.
Ja. Und sich für eine Sondergenehmigung zu holen, um mit dem PKW hochzufahren, also das mache ich schon das eine oder andere Mal. Und gerade beim Brocken, sage ich mal, ist es ja auch eine ganz besonders tolle Sache. Viele werden ja nicht in der Lage, hochzulaufen und auch wieder runterzulaufen. Hm, und somit kann ich immer wieder nur sagen, sucht es euch aus, wie ihr es haben wollt, hochlaufen, runterfahren oder umgekehrt. Ne? Diese Möglichkeiten bestehen immer. Und natürlich kann man auch beide Strecken fahren.
Das,
aber ein bisschen bewegen sollte man sich ja auch und nicht nur oben im Brocken einmal im Kreis laufen. Von daher ist es eigentlich für den Brocken ist es eine tolle Sache. Und Die Brockenauffahrt macht doch, denke ich mal, besonders viel Spaß durch diese riesig langen Kehren, die dort gefahren werden, wo man, ich sage mal, fantastische Ausblicke genießt. Ja, ja. Ja. Aber insgesamt, sage ich mal, auch die Säcketalbahn fährt man durch wunderschönes Gelände und die Harzquerbahn ähnlich. Also es macht also grundsätzlich, sage ich mal, macht es Spaß und auch Sinn, die zu erhalten.
Denn es gibt ja auch in Deutschland nicht mehr zu viele Schmalspurbahnen, die touristisch genutzt werden. Gut, es gibt die Molly in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in so in 70er Jahren begann wohl auch überall das große Schmalspur.
Meinst du jetzt?
Ja.
Ja, na gut, ich sage mal, das hatten wir ja im Harz auch schon, aber aus ganz anderen Gründen. Nach dem Zweiten Weltkrieg direkt. Da wurde ja unmittelbar begonnen, viele Gleisanlagen abzureißen. Ne? Und schon kurze Zeit, ein, zwei Jahre später, erkannte man, dass man die Anlagen braucht. Ne, um die Industrie im Harz in Gang zu bringen und hat wieder versucht, es neu. Aber das muss man auch mal so sehen. Und die Brockenbahn, sag ich mal, wurde ja aufgrund der unterschiedlichen Besatzungszonen dann damals bis zur Wiedervereinigung vollkommen eingestellt. Aber alle anderen wurden dann mühsam Schritt für Schritt. Also Hassefelde wurde irgendwann erst wieder in 80er Jahren der DDR-Zeit wieder angeschlossen. Ja, so lange hat das dann gedauert. Heute freuen wir uns natürlich auch, dass wir, gesagt haben, schon hier noch zu DDR-Zeiten, wir brauchen es, wir wollen es und wir richten es wieder her. Denn wenn es nicht schon geschehen wäre, ich weiß nicht, ob wir heute in der Lage gewesen wären, es wiederherzustellen. Insbesondere natürlich auch aus finanziellen Aspekten. Es wird auch keiner mehr so arbeiten. Ich habe das in meiner Jugendzeit durch. Ich habe mehrere Jahre als Schüler bei der Harzbahn gearbeitet. Da gab es nur Schotterschaufel, Pickhacke, Vorschlaghammer, das waren die Arbeitsgeräte. Und damit haben wir dann Schwellen ausgetauscht an der Strecke.
Ja, das macht Arbeit. Ich weiß, wir haben das mal im Studentensommer gemacht.
Das, aber es wurde auch richtig gut bezahlt und viele junge, kräftige Bengel zusammen hat es damals eigentlich Spaß gemacht. Also ich habe das über mehrere Jahre gemacht. Die Arbeit wird heute keiner mehr machen. Also das da würden sie alle die Hände heben. Ne? Wirklich, das waren die Arbeitsgeräte.
Ja, was anderes hat man auch nicht.
Wenn die Schwellen gelöst waren bei der Schmalspurbahn, da wurden zwei Pickhalken in die Bohle geschlagen und dann wurde gezogen. Und wenn sie nicht ganz kam, stand einer hinten mit dem Vorschlaghammer und hat immer noch mal gegengeschlagen. War von Arbeitsschutz noch nicht so viel die Rede.
Ja, dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch dem Harz mit der Harzer Schmalspurbahn weiterhin viel Dampf unter dem Kessel zu wünschen.
Ja, und dann vielleicht, wer wirklich ein Eisenbahn-Fan ist, das Wernigeröder Themenhotel Altora besuchen. Zum einen, sage ich mal, wenn man dort im Restaurant sitzt, hat man einen fantastischen Ausblick auf den, ja, ich sage es mal so, auf die Dampflok-Tankstelle, wo es also betankt wird mit Wasser und aufgeladen und gewartet ist direkt gegenüber. Und das ganze kleine Hotel in zwei alten Fachwerkhäusern hat sich total auf Eisenbahn und Eisenbahngeschichte eingestellt. Also drinnen dreht sich alles rund um die Eisenbahn. Selbst die Speisekarte hat nur Bezug zur Eisenbahn. Der Kellner, Schaffner und die Theke ist die Fahrkartenausgabe und der Tresen die Gepäckstation. Ja, und dann gibt es halt Dinge wie beispielsweise rote Schaffnermütze oder heißgelaufene Achse oder Streckenläufer und so weiter. Aber was sich dafür dahinter verbergen, das müssen Sie schon selber feststellen.
Aber den Kessel müssen die Gäste nicht selber einheizen.
Nee. Aber ein Highlight ist natürlich auch, und insbesondere für Kinder, die Getränke werden in einem Waggon der Spur 0 herangefahren. Sitzen also an ihrem Platz und da fährt eine Spur 0 Eisenbahn vorbei und an der Theke werden dort das Bier, der Kaffee, die Cola oder was draufgestellt und sie müssen sich dann runternehmen.
Das ist eine schöne Idee.
Viele kleine neckische Dinge gibt es dort. Es ist wirklich für alle Eisenbahnfans ein sehr zu empfehlendes Haus. Und zum Abschluss vielleicht dann nach einem Heißdampföl oder ein Abschleppenwasser trinken. Und die Welt ist in Ordnung.
Ja, und dann hinterher noch mit der richtigen Schmalspurbahn fahren.
Ja, die ist ja direkt auch vor der Tür, sag ich mal. Der Bahnhof ist um eine andere Ecke. Und wer will, kann natürlich dort auch im Altora schlafen. mit Blick auf die Harzbahn geweckt werden durch das, ich weiß nicht, wie nennt sich jetzt, das Pfeifen der Harzbahn.
Ja.
Es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja. Und jetzt, wo der Sommer seinem Ende entgegenwählt und langsam die Laubfärbung einsetzen wird, ist es besonders empfehlenswert, mal sich die Zeit zu nehmen und mal ein paar Etappen mit der Harzer.
Ja, das ist gar nicht mehr so weit. Übernächsten Monat beginnt schon wieder die Laubfärbung.
Ja. Wenn es denn nachher richtig kahl ist, dann ist es nicht mehr so attraktiv. Mhm. Dann muss schon wieder Schnee liegen. Ja. Ja. Aber während der Laubfärbung ist vielleicht die schönste Zeit überhaupt. Und das ist, wie ihr sagt, das ist ja nicht mehr lange hin.
Nee, ist nicht mehr lange hin.
Da stimmt auch das Wetter.
Mhm. Ja. Ja, dann ist die Sendung schon wieder um. Eine Stunde vergeht wie im Fluge.
Ja.
Wir sind ja auch mit der Eisenbahn heute gefahren. Da braucht es uns das ja nicht zu wundern, dass es besonders schnell ging mit der Zeit.
Naja, und für alle Hörerinnen und Hörer, die mehr zu dem Thema wissen wollen, die können ja, wie gesagt, gern auf unsere Internetseite gucken. Von www.harzurlaub.de, wo Sie alle Artikel nochmal finden, wo Sie sich das Ganze auch nochmal anhören können und wo weitere, ausführliche Informationen gegeben werden zu den, sage ich mal, Beiträgen, die wir eben dir geliefert haben.
Ja, und wir wünschen Ihnen bis zum nächsten Herzlichen alles Gute, Konstanze Holthoff und
Bernd Sternhall.
Tschüss.
Tschüss.
Und wir dampfen ab mit dem Reichsbahnblues von Stefan Distelmann.